Hier eine gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer. Wenn sich 360 Grad Ingenieurwissen für Sie gut anhört, dann sollten Sie sich VDI-Nachrichten Plus sichern. Damit erhalten Sie tagesaktuelle News, genauso wie ausführliche Hintergrundbeiträge aus der spannenden Welt der Technik. Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es exklusiv ein kostenfreies Probeabo für 4 Wochen. Das Angebot finden Sie in unseren Shownotes.
Selbstständigen sagt man gerne, dass sie selbst und ständig arbeiten. Einer von ihnen ist Joachim Fallert, Inhaber eines Ingenieurbüros. Doch Fallert ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern hat bei der Bundeswehr eine bemerkenswerte Karriere als Reserveoffizier gemacht. Wie sich diese anspruchsvollen Tätigkeiten verbinden lassen, ist Thema in der heutigen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von VDI-Nachrichten und Ingenieur.de, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mit Joachim Fallert spreche ich unter anderem darüber, was er bei der Bundeswehr für den Beruf gelernt hat. Mein Name ist Peter Steinmüller, Host dieses Podcasts und Ressortleiter Karriere der VDI-Nachrichten. Guten Tag, Herr Fallert.
Guten Tag, Herr Steinmüller.
Herr Fallert, wenn ich den Hörerinnen und Hörern Ihre Biografie vortragen würde, klänge das ziemlich eindrucksvoll. Auf Ihrem Twitter-Profil, wo Sie fast 9000 Follower haben, haben Sie Ihr Leben knapp dargestellt. Familienvater, Inhaber Ingenieurbüro, Oberst der Reserve, Landesvorsitzender des Reservistenverbandes Baden-Württemberg, FDGO und Wehrpflichtfan. FDGO steht für Freiheitlich-Demokratische Grundordnung. Genau. Ist das jetzt die Reihenfolge Ihrer Prioritäten im Leben?
Nein, also die Reihenfolge wollte ich damit nicht ausdrücken und die Kürze war dem Umstand geschuldet, dass mehr Zeichen bei X, wie jetzt Twitter ja heißt, nicht möglich waren. Also ich habe da versucht, in der knappen Anzahl der Zeichen das reinzubringen, was mir im Leben insgesamt wichtig ist.
Aber wenn Sie es für sich priorisieren wollen, oder natürlich nicht nur für sich, sondern auch die Hörerinnen und Hörer, wie setzen Sie da die Prioritäten?
Also zu meinen Kameradinnen und Kameraden im Ehrenamt sage ich immer, zuerst kommt die Familie, dann kommt der Job, da kommt das Geld her und dann kommt das Ehrenamt, Vereine, Hobbys. Ich denke, das wird wahrscheinlich für die Masse der Menschen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, ebenso sein.
Was für die meisten Menschen aber nicht zutrifft, ist der Rang eines Oberst. Das ist jetzt für Menschen, die weniger mit der Bundeswehr zu tun haben, zur Erklärung eine Stufe unter dem General. Gleichzeitig sind Sie Inhaber eines Ingenieurbüros, also ein Selbstständiger oder Freiberufler. Und solche Menschen, sagt man ja nach, die arbeiten selbst und ständig. Und da ist die Frage, wo nehmen Sie die Zeit und Energie her, noch so eine eindrucksvolle Karriere bei der Bundeswehr absolviert zu haben?
Na, wahrscheinlich bedingt das eine schon das andere. Also die Karriere bei der Bundeswehr, wenn man das so nennen will, oder in der Reserve, die hat ja früh begonnen. Da war ich noch ein junger Erwachsener. Und hatte nicht den Plan, das in Wahrheit bis zum Spitzendienstgrad zu treiben. Es war für mich eine Art von Charakterschulung beabsichtigt. Ich komme aus einem kleinen Dorf und wollte einfach mal was anderes machen. Und da kam mir die Bundeswehr und die Wehrpflicht irgendwie recht. Und ich habe dann über verschiedene Umwege den Weg als Reserveoffizier eingeschlagen, obwohl ich nur Wehrpflichtiger war. Habe das also in der Reserve gemacht und habe das danach immer weiter gemacht. Die 18 Jahre, die ich in meiner ersten Firma tätig war als Angestellter, da ging das nur bedingt, mich da zu engagieren. Dann bin ich in Führungspositionen gekommen, die das fast unmöglich gemacht haben, mein Engagement als Reservist. Und dann konnte ich mir es erst wirklich erlauben, als ich selbstständig war und niemand als Vorgesetzten darum bitten musste, mich freizustellen. Also insofern ermöglicht mir das Dasein als Selbstständiger tatsächlich auch gewisse Freiheiten, jetzt nicht nachmittags auf den Golfplatz zu gehen, sondern eben nachmittags oder abends oder auch morgens mal was nebenbei für die Reserve der Bundeswehr zu tun.
Aber die Selbstständige verdienen ja grundsätzlich nichts, wenn sie eben gerade mal nicht arbeiten. Und da ist eben die Frage, und natürlich die Kunden wollen dann auch am besten 24/7 Erreichbarkeit. Wie arrangieren Sie das denn im Leben, dass Sie beide so offensichtlich parallel betreiben können?
Ja, das geht tatsächlich nur parallel. Also ich habe da keine festen Zeiten, sondern das geht eben eher nebenbei oder muss es eben gehen. Immer mal wieder ab und zu ein Telefonat oder eine E-Mail, die hält mich jetzt nicht besonders auf, aber ich wollte mir jetzt nicht in Minuten und Stunden ausrechnen, was mir da an Verdienst verloren geht, weil ich mich auch noch ehrenamtlich sozusagen engagiere. Solange ich nicht im Dienst bin, ist ein Ehrendienst. Wenn ich im Dienst bin als Soldat, kriege ich natürlich meine Unterhaltssicherung als Selbstständiger auch von der Bundeswehr erstattet. Aber wegen dem macht man es nicht und damit wird man auch nicht reich. Also das sind mehr oder weniger Aufwandsentschädigungen, die da fließen.
Ihr Tagessatz im Zivilleben ist also wesentlich höher, nehme ich an.
Mein Tagessatz ist höher und den wollte die Bundeswehr auch nicht bezahlen. Das wäre dann der Bereich Unwirtschaftlichkeit. Das mute ich dem Steuerzahler und auch der Bundeswehr allerdings auch nicht zu.
Und wie verteilt sich denn so Ihr Zeitbudget im Jahr? Wie viel Zeit benötigen Sie für Ihre Offizierskarriere und wie viel bleibt dann noch für die Freiberuflichkeit?
Ja, es sind eigentlich zwei Ebenen. Die eine Ebene ist tatsächlich ein Ehrenamt im Reservistenverband als Landesvorsitzender. Das kostet tatsächlich schon viel Zeit. Im Schnitt sind es bestimmt 2 bis 3 Stunden am Tag, die ich da aufwenden muss. Allerdings auch viel am Wochenende oder in den Abendstunden. Und der zweite Teil ist eben mein Engagement in der Reserve der Bundeswehr. Da habe ich einen sogenannten Borderungsdienstposten. Ich bin Leiter des Bezirksverbindungskommandos zum Regierungsbezirk in Karlsruhe. Die Verbindungsorganisation ist für die Verbindung zur zivilen Seite in der Bewältigung von Katastrophen und Kriseneinsätzen gedacht, also Corona, Flüchtlinge. Hat man in der letzten Zeit, dafür stellt die Bundeswehr eine Verbindungsorganisation aus Reserve. Da in dieser Funktion übe ich zwischen 20 und 30 Tage im Jahr. Also so grob einen Monat bringe ich dafür auf, allerdings nicht am Stück, sondern immer in kleinen Abschnitten, manchmal nur ein Tag oder auch mal 2 bis 3 Tage, verbunden mit einem Wochenende. Aber natürlich, man muss es wollen. Andere gehen angeln oder tanzen oder Motorrad fahren zum Ausgleich. Für mich ist das Engagement in der Bundeswehr, das Zusammenkommen mit anderen Menschen, mit anderen Ansichten, mit einer ganz anderen Welt natürlich, das ist immer auch wieder eine Auffrischung für mich geistig. Insofern ergänzt sich das für mich eigentlich. Es würde mir wahrscheinlich, so muss man es konstatieren, allein in meinem Job langweilig werden. Sonst würde ich es nicht tun.
Sie sind ja sowohl von der Ausbildung wie auch jetzt als Unternehmer, als Bauingenieur tätig. Und gleichzeitig gehören Sie der Pioniertruppe an, die ja traditionell quasi sehr stark technisch ausgerüstet ist. Und früher im Kalten Krieg haben ja auch die Offiziere sich 12 Jahre verpflichtet haben, quasi den Nachschub der Bauwirtschaft an Ingenieuren sichergestellt. Inwieweit können Sie denn Ihr zivil erworbene Kompetenz bei der Bundeswehr gebrauchen?
Also die reine Fachkompetenz, die wurde bisher wenig gebraucht. Es ist eher die Kompetenz, die man durch Studium und Arbeitsleben erwirbt, nämlich auch Menschen zu führen und Teamarbeit. Da profitiert die Bundeswehr nach meiner Ansicht nach immer, wenn Menschen von außen in die Truppe kommen, die sich durch die Aussetzung der Wehrpflicht ja schon ein bisschen eingekapselt hat. Ne? Es dienen nur noch die da freiwillig hingehen, die Berufs- und Zeitsoldaten und die freiwillig Wehrdienstleistenden. Aber die Masse, die früher einmal als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr kam, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Und da kann ich schon für mich feststellen, dass die Bundeswehr sich ein Stück weit abtrennt, weil eben, ich sag mal, kein stetiger Strom von Wehrpflichtigen mehr in die Bundeswehr gespült wird, der mit allen Sorgen, Nöten und Ideen die Bundeswehr auch bereichert am Ende. Und das hat ein Stück weit auch die Reserve noch übernommen. Immer wieder auch externe Fachkompetenz, externe Lösungskompetenz in die Bundeswehr einzubringen. Das wird mal mehr und mal weniger angenommen. Aber es schadet mit Sicherheit zu einem geschlossenen System nicht, wenn von außen da neue Aspekte eingetragen werden.
Können Sie dafür konkrete Beispiele nennen, wo da Impulse gesetzt werden, wo die Bundeswehr da quasi positiven Einfluss aus den zivilen Erfahrungen bekommt?
Also das schönste Beispiel für mich ist der Bereich, in dem ich selber tätig bin, nämlich die sogenannte Verbindungsorganisation. 2007 hat man entschieden im Ministerium, dass die Verbindungsorganisation, das heißt die Stellen der Bundeswehr, die Verbindungen schaffen zu den zivilen Landkreisen, zu den Regierungspräsidien und den kreisfreien Städten, dass diese Funktion von der Reserve wahrgenommen wird. Dafür wurden in jedem Landkreis ein Verbindungskommando aufgebaut, in jedem Regierungsbezirk ein Verbindungskommando aufgebaut, das nur aus Reservisten besteht. Und in dieser Funktion zwar uniform anhaben, aber vor Ort auch bekannt zu sein, den Bürgermeister oder den Landrat zu kennen und auch als Zivilist und Bürger wahrgenommen zu werden, das hat einen unglaublichen Effekt gehabt. Also die zivile Seite hat da überhaupt keine Berührungsangst mehr gehabt, weil man den Herrn Meier ja vielleicht kennt, weil er vielleicht sogar in der Feuerwehr tätig ist oder im THW oder in anderen Organisationen. Und da hat man die zivile Kompetenz genauso geschätzt wie die militärische Kompetenz. Und die Bundeswehr hat erkannt, dass die Verankerung von Reserve, die regional tätig ist, die regionalen Spezifitäten kennt und auch angenommen wird von der zivilen Seite, dass die auch ihre zivile Kompetenz natürlich einbringt. Und da nicht nur der Soldat gesehen wird und nur der Soldat seine Sichtweise schildert, sondern dass der Reservist, der in Uniform diese Funktion wahrnimmt, natürlich immer alle Bereiche abdeckt, sowohl die zivile Seite als auch die militärische Seite. Und das hat dann in der Corona-Krise oder auch in der Flüchtlingskrise hat es sehr positive Effekte gezeigt, weil man die Zusammenarbeit da auf ein ganz neues Niveau gehoben hat.
Wenn wir jetzt Ihre Erfahrungen ansehen mit Menschenführung und vielleicht auch Selbstorganisation, würden Sie sagen, Sie haben da mehr bei der Bundeswehr fürs zivile Leben gelernt oder umgekehrt im zivilen Leben für die Bundeswehr?
Also eindeutig habe ich bei der Bundeswehr fürs zivile Leben mehr gelernt, fürs zivile Arbeitsleben. Das war kein Plan von mir. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Es war eher am Anfang die Abenteuerlust, die mich in so eine Laufbahn getrieben hat. Ich wollte Menschen führen. Das war schon immer mein Wunsch. Und habe dann nach meinem Wehrdienst den Reserveunteroffizierslehrgang gemacht und war dann mit jungen 22 schon Gruppenführer. Das hat mir Spaß gemacht und als ich die Möglichkeit eröffnete, danach in die Reserveoffizierslaufbahn einzusteigen, habe ich das gemacht und war dann mit 25 Leutnant und Zugführer.
Vielleicht sagst du dann was für die Zivilisten über die Führungsspanne. Also von 10 auf 30 Soldaten quasi.
Genau, also so eine Gruppe, die besteht, ich sag mal so grob zwischen 10 und 15 Personen. Und ein Zug, das können 30, 40 größere Züge, können auch 50 Personen sein. Das ist also so ungefähr das Niveau an Menschen, die man da unterstellt bekommt. Und um diese Aufgabe zu erfüllen, wird man von der Bundeswehr vorbereitet, auch als Reserveoffizier, und wird durch eine Ausbildung geschleust, die einem Truppenführung natürlich beibringt, aber auch Menschenführung. Und da wird einem schon sehr schnell klar, ob man dafür überhaupt Talent hat, ob man Menschen für Dinge begeistern kann, ob man Menschen überzeugen kann. Ne? Rein Befehl und Gehorsam funktioniert natürlich beim Militär in bestimmten Situationen auch, weil es funktionieren muss. Aber ich sag mal, im Friedensbetrieb kommt man mit reinem Befehl und Gehorsam nicht weit. Wenn man am Ende Ergebnisse erzeugen will und Engagement erzeugen will und Motivation, dann muss man Menschen begeistern für Ideen. Und ich habe für mich entdeckt, dass ich da ein gewisses Talent dafür habe, und Menschen mir auch folgen wollen und ich in Stresssituationen auch nicht in Chaos verfalle, sondern eher ruhig werde. Und das habe ich bei der Bundeswehr erst entdeckt. Da hatte ich vorher keine Gelegenheit dazu, das überhaupt herauszufinden. Und bei der Bundeswehr wurde dieses leichte Talent, so will ich es jetzt mal nennen, wurde dann noch weiter ausgebildet. Und es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und ohne die Ausbildung, auch die Offiziersausbildung bei der Bundeswehr, wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen. Nehme ich stark an. Und so wurde ich immer wieder gefordert und am Ende natürlich auch gefördert. Und habe mir zugetraut. Ne? Also insofern war es ein Stück weit ein Teil meiner Ausbildung, mit der ich nachher meine zivile Karriere aufgebaut habe. Und dafür bin ich der Bundeswehr auch dankbar, auch wenn sie mich in vielerlei anderen Punkten auch immer wieder enttäuscht und auch sprachlos macht in bestimmten Entscheidungen, aber so ist es halt.
Wir haben jetzt gerade von den Herausforderungen gesprochen, die Sie gerne bewältigt haben. Sie sind jetzt Mitte 50. Schaffen Sie den Brigadegeneral auch noch?
Das Thema wird immer wieder diskutiert. Es werden allerdings keine Reservisten zum General befördert. Mehr. Das gab es mal, ich meine mich zu erinnern, noch bis in die 60er Jahre. Da gab es so eine Planung, dass der rein zivil geführte Bundesnachrichtendienst und auch die Deutsche Bundespost damals im Kriegsfall der NATO unterstellt werden würden. Und dadurch sollten die Führungskräfte dieser Organisation militärische Dienstgrade innehaben. Und da gab es tatsächlich bis zum Generalleutnant Reserveoffiziere. Ich glaube, der letzte wurde aber irgendwann noch vor 1970 befördert. Also das hat man irgendwann aufgegeben, auch diese Idee. Insofern gab es keinen Bedarf mehr an Reservegeneralen sozusagen. Und ich kann mir ehrlich gesagt persönlich auch nicht vorstellen, dass ich General werden würde, dass ich es werden wollte. Und ich glaube auch nicht, dass es den Dienstgrad als Reservist braucht. Generale, glaube ich, Hammer. Ausreichend aktive genug.
Stimmt, ja. Die Ausbildung bei der Bundeswehr ist ja auch darauf angelegt, die Menschen an die körperlichen und auch psychischen Grenzen zu führen und möglicherweise auch darüber hinaus. Können Sie mal, damit man davon Eindruck bekommt, den Hörerinnen und Hörern schildern, was praktisch für Sie der absolute Tiefpunkt an Erschöpfung war und körperlich und mental und was Sie daraus gelernt haben?
Also körperliche Tiefpunkte habe ich bei der Bundeswehr immer wieder erlebt. Das einschneidendste Erlebnis war tatsächlich ein Lehrgang an der Winterkampfschule der Bundeswehr in Bittenwald. Da habe ich mich als Reservist angemeldet und es ging nur eine Woche. Ich habe gedacht, das ist eine schöne Abwechslung. War es tatsächlich auch, aber Teil oder Höhepunkt der Ausbildung war eine 36-Stunden Übung. Wir wurden im Gelände ausgesetzt und in die Nacht hinein durften wir uns unseren Weg in die Kaserne zurück. Das war gar nicht weit, ich sag mal 15 Kilometer, aber 15 Kilometer im hügeligen Gelände, Mittenwald, sind doch ein paar Hügel drumherum. Das fordert doch ziemlich sehr und die Tage zuvor waren jetzt auch nicht von Langeweile geprägt. Also es war immer mehr oder weniger eine Nonstop-Ausbildung von morgens 6 bis abends 21 Uhr. Da hat man von Soldaten Arbeitszeitverordnung noch nichts gesprochen. Und insofern gingen wir in diese Übung doch schon körperlich ziemlich ausgelaugt. Und nach 36 Stunden inklusive einer ganz kurzen Nacht im regnerischen Wald war ich am nächsten Tag wirklich platt. Und entsprechend unterzuckert, entsprechend schlecht gelaunt und auch wirklich nicht mehr motiviert. Und es hat mir gezeigt, dass es nur ein paar Hügel braucht, wenig Essen, wenig Schlaf und ich komme an meine Leistungsgrenze. Das war doch bitter für mich. Und deswegen tiefen Respekt vor dieser Truppengattung der Gebirgsjäger, die mit unheimlichem Gleichmut den Berg hinauf, hochlaufen, wo ich gedacht habe, das geht doch viel schneller. Aber die Gebirgsjäger haben mir gesagt, nee, das braucht nicht schneller sein. Ne? Gehe gleichmäßig, gehe ruhig, mach ruhig Kleidung auf, damit Luft drankommt. Das war mir alles ein bisschen unmilitärisch in dem Zeitpunkt. Aber danach hat es für mich alles Sinn gemacht, wie die das machen. Und es ist wesentlich besser, einigermaßen leistungsfähig am Berg anzukommen, als völlig abgekämpft, aber eine Stunde früher.
Kann das sein, dass diese Gebirgsjäger auch alle 30 Jahre jünger waren als Sie?
Die waren alle älter wie ich. Also ich war da recht jung und habe gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Da kann ich mich auspowern. Das habe ich dann auch gemacht. Aber die Ausbilder waren alle durchweg älter wie ich. Zum Teil sehr viel älter, auch über 50. Und danach, ich habe meinen Hut gezogen und habe gewusst, ich bin falsch an die Sache rangegangen und ich muss mir das auch im Zivilen angewöhnen. Heute ist noch so, wenn ich mit meiner Familie kleine Wanderungen mache, da geht es nicht darum, wir müssen um so und so viel Uhr an der Hütte sein, sondern wir müssen einigermaßen fit noch ankommen. Ein Fehltritt im Gebirge kann böse enden und die Gefahr erhöht sich, wenn man zu wenig isst, zu wenig trinkt, zu schnell geht, zu viel will. Deswegen, das war meine Leistungsgrenze, die ich da entdeckt habe. Neben vielen anderen Hindernisbahnen und alles, was da dazugehört, was man als Reservist natürlich auch erlebt. Aber das war so der absolute Tiefpunkt, der mir am meisten beigebracht hat.
Sie sind ja genau in dem Moment in die Bundeswehr eingetreten, zunächst als Wehrpflichtiger, als die Mauer fiel und damit ja in Mitteleuropa die ganze, der ewige Frieden ausgebrochen schien. Haben Sie denn, und seitdem geht es ja zumindest, ging es zumindest quantitativ ja jahrzehntelang mit der Bundeswehr bergab. Und genau in dem Moment engagieren Sie sich in der Bundeswehr. Wie haben Sie denn die letzten 30 Jahre in der Truppe so erlebt?
Ja, wechselhaft und tatsächlich in der Mehrzahl von Auflösung und Reduzierung geprägt. Als ich in die Truppe kam, war es noch unheimlich starke und große Armee, nahezu 500.000 aktive Soldatinnen und Soldaten, etwa 1 Million Reserve dahinter. Also das war eine glaubhafte Abschreckung, sage ich heute auch immer wieder. Und die hat ja funktioniert. Also nicht wegen der Bundeswehr, aber auch mit der Bundeswehr. Und ja, Sie sagen es, ich bin aus der Truppe als Wehrpflichtiger ausgeschieden und als Reservist eingestiegen, als der 2+4-Vertrag geschlossen wurde, der eine Abrüstung auf 370.000 und schließlich 340.000 Gesamtstärke vorsah. Und damit ging einher, dass nicht nur die Truppe reduziert wurde, sondern natürlich auch Standorte aufgelöst. Damit kämpfen wir ja jetzt wieder aktuell, weil ein Aufwuchs unheimlich schwerer zu bewerkstelligen ist als ein Abbau. Also ich weiß noch, ich wohne hier in Bühl, in Rastatt oder neben Rastatt liegt Muckensturm. Und Muckensturm, da war ein Depot. Da waren zwar im Frieden 2 Bataillone materialmäßig untergebracht des Heimatschutzes. Mit allem, was dazugehört. Waffen, Munition, Spaten, Helme, Rucksäcke, komplette Ausrüstung, die waren da eingelagert. Und das wusste nicht nur jemand in der Bundeswehr, das wussten unsere Feinde natürlich auch, dass es das wirklich gibt, ne? Das gibt's alles nicht mehr. Ich erzähle das oftmals Leute, die mit dem Militär nichts zu tun haben, wenn ich denen sage, dass derzeit die Reserve gar nichts hat. Also mit nichts meine ich nichts. Die hat eine Uniform und das war's dann. Da gibt's keine eingelagerte Ausrüstung mehr oder Fahrzeuge oder sonst was. Das ist alles weg. Und das habe ich natürlich miterlebt und irgendwann habe ich mir immer gedacht, der Letzte macht's Licht aus. Ne? Es wird bis auf einen kleinen Rest zusammengeschrumpft. Und ich habe Generale gehört, die mir gesagt haben, zum Plenum, Sie alle, die Sie hier sitzen, Sie brauche ich nicht. Ja, General hieß Dieter, war damals stellvertretender Inspekteur des Heeres, meine ich, mich zu erinnern. Also wir wurden buchstäblich nach Hause geschickt. Ich hatte auch lange Zeit keinen Dienstposten mehr in der Bundeswehr, weil einfach kein Bedarf da war. Das hat sich seit 2007 wieder geändert. Da hat man die Verbindungsorganisation aufgebaut. Kurz danach hat man auch den Heimatschutz wieder begonnen aufzubauen. Aber wir reden jetzt von einem Niveau, ehemals in der letzten Phase des Heimatschutzes in Deutschland bestand die Reserve da etwa aus 40.000, 45.000 Personen, verteilt auf ganz Deutschland. Und jetzt reden wir von vielleicht 10% dieses Umfanges. Also der Aufwuchs des Heimatschutzes wird mit 6 Heimatschutzregimentern derzeit aufgebaut, geplant. Die 6 sind noch nicht aufgestellt, aber in der Gesamtstärke sollen das mal 6.000 sein. Es sind vielleicht, ich weiß keine aktuellen Zahlen, es sind vielleicht im Moment 4.000. Aber dann muss man sich mal vorstellen, was das für ein, was das auch eine Außenwirkung hat. Also glaubhafte Abschreckung ist es nicht, sondern das ist ein Anfang.
Auf der Suche nach einem neuen, sinnvollen Job? Mit Verantwortung für eine sichere und nachhaltige Zukunft? Bei DEKRA haben wir da was für Sie. Ihr Arbeitsplatz? Sicher. Ihre Aufgaben? Vielseitig. Wir als Team? Unschlagbar. Neugierig? Starten Sie mit uns in die Zukunft. Jetzt bewerben unter dekra.de/karriere. DEKRA. Gemeinsam auf der sicheren Seite.
Vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Person. Sie sind ja in dieser Zeit des Niedergangs buchstäblich bei der Fahne geblieben. Was hat Sie denn dazu gebracht, eben dann weiterhin als Reserveoffizier zu dienen, auch wenn Sie laut dem stellvertretenden Inspekteur ja völlig überflüssig waren?
Ich habe mir das tatsächlich nicht vorstellen können, dass es ewig so bleibt. Mir war... Also in meiner Naivität vielleicht oder vielleicht in meinem Realismus konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir wirklich jetzt im ewigen Frieden glücklich werden. Gewünscht habe ich mir das schon, aber in mir drin blieb immer der Zweifel, das ist kein Dauerzustand. Also der Präsident des Verbandes, Professor Dr. Sensburg, sagt immer zu dem Thema, niemand löst die Feuerwehr auf, nur weil es mal 3 Jahre nicht gebrannt hat. Wir haben es leider gemacht und haben den Heimatschutz komplett aufgelöst. Den bauen wir jetzt wieder mühsam auf. Aber meine innere Sorge, dass es dabei nicht bleibt und irgendwann dieser Bedarf wieder vorhanden sein wird, der hat mich eigentlich bei der Stange gehalten. Und mein Verantwortungsbewusstsein. Ich habe gedacht, ich habe eine Ausbildung bekommen von der Bundeswehr. Es macht mir auch Spaß. Und dann wollte ich nenne es mal so, dieses Hobby auch nicht aufgeben, nur weil es wohl im Moment keinen größeren Bedarf daran gibt. Enttäuscht war ich schon immer wieder von Ablehnungen. Ich habe immer wieder gesucht, ob ich irgendwo einen Dienstposten bekommen kann. Und natürlich war ich oftmals an dem Punkt zu sagen, jetzt such dir halt ein anderes Hobby. Ne? Kauf dir ein Motorrad und mach was anderes. Aber am Ende hat es mich über die Jahre immer wieder bei der Stange gehalten.
Sie sind ja auch, Sie werden auch eingesetzt in der Ausbildung der freiwillig Wehrdienstleistenden. Ich glaube eben genau für den Heimatschutz. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen mit den jungen Menschen?
Das war von Anfang an eine Herzensangelegenheit. Ich hatte 2015, 2016 schon mal die Idee, sowas selbst ins Leben zu rufen. Aber das hat natürlich sofort gescheitert, weil bestimmte Dinge in der Ausbildung, in der militärischen, die kriegen sie im zivilen Bereich nicht hin. Sie brauchen Militär, sie brauchen auch den, um wirklich das Erleben von Kameradschaft und von militärischer Gemeinschaft wirklich glaubhaft zu machen, brauchen sie eine militärische Unterkunft, sie brauchen Waffen, um die Ausbildung zu machen. Und es geht eben nur in hoheitlichem Auftrag. Deswegen war die Idee verworfen. Aber mir war klar, in jeder Schulklasse gab es früher in der Wehrpflicht welche, die gesagt haben, Militär kommt für mich nicht in Frage. Ich mache, wenn ich muss, Zivildienst. Und es gab welche, die sagen, na ja, also wenn ich mich entscheiden muss, würde ich eher zur Bundeswehr gehen. Der Anteil derer, die zur Bundeswehr gehen wollten, der wurde immer kleiner, weil ja, die gesellschaftliche Situation hat es einfach bedingt. Aber da war immer da. Es waren immer Leute da, die gesagt haben, ich kann mir das Leben in militärischer Gemeinschaft vorstellen. Und ich finde den Beruf des Soldaten oder mich da zu engagieren auch jetzt nicht per se schlecht. Und als die Gelegenheit dann kam, der damalige Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg hat mich frisch gewählt als Landesvorsitzender 2017 angesprochen, ich will Ungediente ausbilden. Und dann war mir klar, jetzt ist die Situation gekommen, jetzt machen wir das und starten mal einen quasi Testballon und gucken mal, wie das überhaupt angenommen wird. Und ich muss Ihnen sagen, es ist ein Erfolgsmodell. Menschen jeden Alters, also von 18 bis 55, zum Teil aber 58-Jährige, ob promovierter Rechtsanwalt oder Bäckerei-Fachverkäuferin, kommen zur Bundeswehr und wollen ausgebildet werden. Machen das völlig freiwillig mit einem unheimlichen Engagement, einem unglaublichen Willen und Bereitschaft zu lernen. Das sind völlig normale Menschen. Wenn man da von außen drauf guckt und vom Militär keine Ahnung hat, dann denkt man, naja, das sind halt irgendwelche Durchgeknallten, die wollen auch mal mit einer Waffe schießen oder so irgendwas. Völlig falsch. Das sind alle Menschen, die einem mit anderen Worten immer das Gleiche sagen. Ich lebe im freien Land, ich lebe gut hier, ich habe eine gute Ausbildung genossen. Und das sagt nicht nur der promovierte Anwalt. Und ich will meinem Land was zurückgeben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass ich was für meine Gesellschaft und mein Land tue. Und das machen die mit so hohem Einsatz, da ziehe ich vor jedem meinen Hut. Und wenn sie mit den Leuten sprechen, dann werden sie davon angesteckt, von dieser Bereitschaft, etwas zurückzugeben. Und es geht nicht nur mir so, sondern auch allen, die sich da an der Ausbildung engagieren, die früher auch schon Wehrpflichtige ausgebildet haben, die sagen, das kann man nicht miteinander vergleichen. Wehrpflichtige, die quasi zur Bundeswehr mussten, weil die gesetzliche Pflicht da war, die waren im besten Fall einigermaßen motiviert. Im Durchschnitt eher wenig. So ist halt. Die dahin kommen, die machen das ja völlig freiwillig. Wenn die in der Minute sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, können die auch gehen. Und die tun sich das trotzdem an und haben daran wirklich auch Freude und Spaß an der Ausbildung. Also absolutes Erfolgsmodell. Ich würde mir wünschen, die Bundeswehr würde das besser aufgreifen. Das läuft im Moment noch mit großem Eigenengagement in den einzelnen Bundesländern und nur getragen durch den Willen Einzelner. Es gibt dafür keine generelle Befehlslage. Es gibt da keine Anweisung des BMVG oder eine Weisung, Befehl oder sonst was, dass bestimmte Zahlen zu erreichen sind. Das läuft mehr oder weniger. Wer das machen will, kann das gerne tun. Aber ich glaube, das Potenzial an Menschen, die sich bereit erklären für die Bundeswehr und auch für Deutschland etwas zur Abschreckung beizutragen, das Potenzial ist höher, als es im Moment abgeschöpft wird.
In der Ausbildung oder auch vielleicht auch im Dienst, was bringen diese Menschen denn mit? Was dafür, also Sie sprachen ja schon von der Motivation, ich sage jetzt mal an Kompetenzen, um die Aufgaben besonders gut zu erfüllen, und wo sind die Sachen, wo die Menschen dann ihre Schwächen beweisen, was dann vielleicht in der Ausbildung nochmal intensiviert werden muss?
Also was alle haben, ist eine unheimlich hohe Bereitschaft, sich zu engagieren. So, das prallt manchmal zusammen an bestimmten Gegebenheiten, wie zum Beispiel körperlicher Leistungsfähigkeit. Die braucht es natürlich, und dann haben wir auch schon erlebt, dass der Einzelne vielleicht auch bei 3 Kilometer Kasernenrunde marschieren, nicht rennen, ohne Gepäck und ohne Waffe schon in Schnappatmung gerät. Also da ist schon direkt die Grenze für den Einzelnen erkannt. Ich muss mehr für meine Fitness tun und meine Kondition, weil wenn dann noch Gepäck und Waffe dazukommt und man stundenlang marschieren muss, dann ist klar, da geht's mit ein bisschen Sport in der Freizeit, reicht es einfach nicht. Aber was alle eint, ist eine unheimlich hohe Lernbereitschaft. Und auch der Wille, sich auf Neues einzulassen. Und da sind Leute dabei, die sagen, naja, ich könnte als promovierter Anwalt natürlich über einen ganz anderen Weg in die Bundeswehr einsteigen, aber dann würde ich im Prinzip das Gleiche machen, was ich in meinem Zivilleben mache, nur halt würde ich in Uniform am Schreibtisch sitzen. Und das will ich gar nicht. Ich will eigentlich absichtlich etwas völlig anders machen, will auch keine Menschen führen und will auch keine Verantwortung eigentlich haben, also außer für mich und meine Kameraden. Ich will etwas tun, was mich auch körperlich fordert. Und natürlich, da ist die Bundeswehr ideal dafür, für Leute, die ihre Grenzen austesten wollen und auch ihre körperliche Leistungsfähigkeit. Und die Ausbildung in Baden-Württemberg, in anderen Ländern ist sie teils abweichend, aber wir haben 17 Tage Zeit. Da sind viele auch ehemalige Wehrpflichtige, die sagen, was wollt ihr denn in 17 Tagen den Leuten beibringen? Also eine Grundausbildung geht eben nun mal 3 Monate, war schon immer so. Ja, und 3 Monate braucht es natürlich auch, um ein gewisses Ausbildungsniveau zu erreichen. Aber mit Engagement und Motivation sind es am Ende keine 17 Tage, da sind es mal mindestens 10 Tage mehr. Weil die Leute, die wollen auch keinen Feierabend, irgendwann natürlich schon, aber die sagen, was können wir jetzt noch tun? Wo kann ich was nachlesen? Wo kann ich mich vorbereiten auf morgen? Ne? Die kriegen dann Informationen auf einem USB-Stick, wo sie dann selber auch lernen können, Dinge, die man auch gut lernen kann, ohne Anleitung. Und da kann man die 17 Tage auch, die kann man ganz anders füllen.
Und die verbringen den Abend dann nicht mit dem Kasten Bier auf der Stube?
Also ab und zu gehört das dazu. So ein Zugabend am Abschluss eines Moduls. Aber das, was man vielleicht selber noch aus der eigenen Wehrpflichtzeit kennt, das existiert eigentlich nicht mehr. Also wer zur Bundeswehr geht, um sich da jeden Abend 3 Bier hinter die Binde zu kippen, der ist da falsch. Und das wird dem dann auch klar gemacht, dass es das nicht braucht, ne?
Nun gibt es ja zurzeit eine Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, dass dem Verteidigungsminister schwebt oder plant eine Art freiwilligen Wehrdienst. Wie sind denn Ihre Vorstellungen dazu, um die Verteidigungsfähigkeit wieder herzustellen?
Um mit dem Positiven anzufangen, ich finde gut, dass sich was bewegt. Ich finde gut, dass der Minister das Thema aufgegriffen hat und er hat es sichtlich auch wirklich durchdrungen. Wo sind die Grenzen auch des politisch Machbaren? Wo sind die Grenzen auch im eigenen Haus? Wo sind die Flaschenhälse? Welche Ressourcen sind endlich und welche sind vielleicht noch ausbaufähig? Und er hat im Moment umgesetzt, was umsetzbar war. Ich finde gut, dass sich überhaupt was bewegt. Man könnte nämlich noch 5 Jahre weiter diskutieren, aber dann wird sich überhaupt nichts tun. Ich finde, es ist ein Anfang. Aber schon in meinem Profil auf Twitter, jetzt X, steht ja, ich bin Wehrpflicht-Fan. Und nicht, weil ich Freiwilligkeit schlecht finde. Im Gegenteil. Ich bin da mehr oder weniger freiwillig hingegangen, natürlich aus gesetzlichem Zwang. Und wahrscheinlich, wenn ich nicht hätte müssen, hätte ich es auch nicht getan. Ich habe da aber so viel unterschiedliche Menschen getroffen, die wie ich eben im gleichen Boot waren und habe so viel für mich auch über Menschen gelernt. Weil Uniform nun mal Uniform macht, also macht alle gleich. Wer vor einer Stunde noch als Punk vor mir stand, steht auf einmal als junger Rekrut vor mir und ich sehe die Schublade nicht mehr, in den ich ihn eigentlich stecken wollte. Und auf einmal entwickelt er sich, obwohl ich das gar nicht dachte, zu einem vollen Kamerad. Und diese Erfahrung, glaube ich, die gibt's nur mit der Wehrpflicht. Und einen wirklichen Aufwuchs im Spannungs- oder Verteidigungsfall wird, meine ich, nur mit der Wehrpflicht gelingen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, jetzt 203.000 soll die Friedensstärke sein. Es wird jetzt schon in verschiedenen Publikationen darauf verwiesen, dass Anforderungen durch die NATO bedingen würde, dass man auf 260.000 aktive Truppe aufwächst. Ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. Also da kann man die Attraktivität des Dienstes noch so erhöhen. Das Volumen für einen Aufwuchs der aktiven Truppe haben wir nicht. Und auch das Volumen für den Aufwuchs der Reserve gibt es nicht mehr. Die letzten, die aus der Wehrpflicht herauskamen, die sind inzwischen 40, vielleicht Mitte 40. In absehbarer Zeit, in 10, 15 Jahren, sind die einfach alle nicht mehr wehrdienstfähig, weil sie einfach schlicht zu alt sind. Ich eingeschlossen. Also wird man aus diesem Reservoir, wo es im Moment noch zu schöpfen gäbe, kann man immer schöpfen. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Reservoir-Reserve. das ist schlichtweg anonym. Wir haben keine Wehrerfassung mehr, das hat der Minister in seiner Pressekonferenz auch gesagt. Wir wissen schlicht nicht mehr, wer Wehrdienst geleistet hat. Wir müssten öffentlich dazu aufrufen, meldet euch, weil wir die Leute gar nicht mehr kennen. Die Akten sind vernichtet, die Daten sind weg. Also einen glaubhaften Aufwuchs, meine ich, den kann man mit 1:2 darstellen. Also hinter jedem aktiven Soldat, Soldatin, müssten eigentlich 2 Reservistinnen oder Reservisten stehen, die im Bedarf aufwachsen, den Feldersatz darstellen oder auch eben die Aufgaben auch in der Kampftruppe übernehmen, wenn es zum Einsatz kommt.
Aber jetzt angesichts der Erfahrungen im Ukraine-Krieg mit den hochintensiven mechanisierten Gefechten, inwieweit ist es denn überhaupt vertretbar, dann nur kurz ausgebildete Soldaten dann gegebenenfalls im Krieg einzusetzen? Also der Rolf Hilmes, der Panzerexperte, hat vor 2 Jahren gesagt, der Nachfolger des Leopard, der hoffentlich in 25 Jahren kommt, der wird sicher nicht von Wehrpflichtigen bedient werden können, einfach weil er so komplex geworden ist.
Ja, das Argument der komplexen Waffensysteme, das wird ja immer wieder gebracht. Und natürlich gibt es die komplexen Waffensysteme. Aber ich sehe eigentlich nicht, dass es bisher zumindest im Vergleich zu meiner Wehrpflichtzeit unheimlich komplexer wurde in der Summe der Anforderungen. Wir brauchen für den Aufwuchs und glaubhafte Abschreckung halt, so plump es klingt, Gewehrträger. Nicht jeder wird eine Panzerhaubitze 2000 bedienen müssen oder dann irgendwann eine Panzerhaubitze 2050 oder wie auch immer. Und nicht jeder wird einen Leopard bedienen. Sondern es gibt viele Aufgaben und da ist nicht nur der Gewehrträger gemeint, sondern auch im Nachschub. Das Verhältnis zwischen kämpfender Truppe und unterstützender Truppe muss man ja aussehen. Also für jeden Soldat, der kämpft, braucht man auch mindestens 2 Soldaten, die den Nachschub garantieren und sicherstellen, Reparaturen an Geräten machen. Also ich kann das Argument der komplexen Waffensysteme in Summe für die Wehrpflicht gar nicht nachvollziehen. Und auch in der Wehrpflicht bilden wir ja keine dummen Menschen aus. Das sind Menschen, die dann im Laufe ihres Lebens in der Reserve ja auch Ausbildungen genießen. Und da kommt es für mich darauf an, dass eine Armee das auch erkennt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass die ukrainische Armee das sehr wohl kann. Nämlich zivile Qualifikationen sinnvoll für die Armee zu nutzen. Da wird ein Buchhalter nachher nicht irgendwo im Panzer sitzen, sondern der wird Dinge tun, die der Armee etwas bringen mit der Qualifikation, die er mitbringt. Und insofern ist eine kurze Ausbildung im Sinne der militärischen Ausbildung, die ist natürlich schwierig. Aber jetzt sehen wir, der Konflikt in der Ukraine, der Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt schon 2,5 Jahre fast. Also natürlich ist möglich, auch im Krieg eine fundierte militärische Ausbildung zu gewährleisten und trotzdem jetzt keine Lebensgefahr für den einzelnen Rekruten da auszulösen. Ich glaube nicht, dass die russische Armee das ebenso clever macht wie die ukrainische. Ich glaube auch nicht, dass westlich orientierte Armeen es überhaupt tun würden, so eine Schnellausbildung und dann quasi als Kanonenfutter in den Krieg zu schicken. Das entspricht nicht unserem Wertebild. Bei der russischen Armee sieht man das sehr wohl, was man aus Gefangenen verhören, was die Ukraine ja zum Teil veröffentlicht, da erfahren kann.
Experten warnen ja auch davor, dass Russland in rund 5 Jahren dann auch einen Krieg mit der NATO beginnen könnte. Jetzt hat Frank Hauen, Chef des Rüstungskonzerns KNDS, kürzlich gewarnt, mit den verbliebenen 300 Leopard-Panzern der Bundeswehr könnte man gerade noch Augsburg verteidigen, München und Berlin aber nicht mehr. Und da frage ich jetzt mal Sie als oberster Pioniere, können Sie noch Berlin und München verteidigen?
Also andere, ich weiß nicht mehr, wer genau, haben mal gesagt, kann die Bundeswehr Deutschland verteidigen. Sie würden es heldenhaft tun, aber könnten es wahrscheinlich nicht sehr lange. Also mit der jetzigen Stärke und der jetzigen Material- und Ausrüstungslage sind wir dazu ohne Hilfe unserer Alliierten, glaube ich, selbst auch nicht in der Lage. dafür ist die Bundeswehr auch nicht ausgelegt gewesen in Zeiten des Friedens. Und mit 181.000 aktive Truppe, wobei da nur das Heer 60.000 und auch nicht alle im Heer sind Kampftruppe. Wir könnten tatsächlich, wenn wir es alleine tun müssten und tatsächlich ein Aggressor an unseren Grenzen steht und mit Panzern über die Grenze rollt, dann hätten wir tatsächlich ein riesiges Problem, nur mit der Bundeswehr. Das ist aber ja auch nicht der Plan. Wir sind deswegen in Verteidigungsbündnissen, damit wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Aber klar ist nicht, dass uns Putin in 5 Jahren angreift. Das ist nicht klar, aber das ist eine Befürchtung, mit der muss man rechnen und darauf ja auch planen und möglichst so planen, damit die getroffenen Maßnahmen so ausfallen, dass der Aggressor sagt, lass ich lieber. Wenn wir nichts tun und nur diskutieren, gewinnen wir nichts und sind eher ein Opfer. Wir müssen uns so ausrüsten und die Bundeswehr wieder in so eine Lage versetzen, dass sie auch wirklich eine glaubhafte Abschreckung darstellen kann. Ich persönlich habe jetzt keine Angst vor einem Angriff, dass wirklich fremde Panzer über unsere Grenze rollen. Ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird, sondern es findet jetzt schon statt, dass eben hybride Angriffe stattfinden. Es werden Firmen, es werden Institutionen, Parteien gehackt. Es finden Ausspähungen statt. Also überall, wo die ukrainische Armee auf Bundeswehr-Truppenübungsplätzen oder Kasernen ausgebildet wird, werden nahezu täglich Drohnen beobachtet. Die versuchen da irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Also Aggressoren, die uns feindlich gesonnen sind, wer es da immer genau ist, versucht jetzt schon, unsere Sicherheit zu testen in verschiedener Form. Und darauf müssen wir uns genauso vorbereiten. Insofern sind viele Panzer sind gut und 300 sind im Gegensatz zu der Zeit, in der ich Wehrpflicht hatte, da waren es mal 2000, die bilden auch natürlich eine Abschreckung. Aber wir brauchen auch noch ganz andere Fähigkeiten. Gerade was Drohnen betrifft, sehen wir in der Ukraine jetzt auch, dass sich das zum neuen Waffensystem gemausert hat.
Herr Fallert, vielen herzlichen Dank für dieses sehr gute Gespräch. Und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Es verabschiedet sich Peter Steinmüller und Joachim Fallert. Auf Wiederhören.
Wiederhören.